Geschwister, ich möchte auch ganz herzlich begrüßen, die ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, dass ich es ja nicht länger mache, weil ich werde ein bisschen einkürzen, was ich mir vorgenommen habe, ganz klar. Ja, die Christenheit feiert doch heute Pfingsten. Das ist, ja, das merkt man an den Ferien, an den Tankstellen. An so manchen Dingen merkt man das. Die Zoe hat es gestern gemerkt, die wollte spielen. Alle Freunde sind ausgeflogen irgendwie, sie hat keinen gefunden im Dorf. Die sind irgendwie in Urlaub gefahren. Und da merkt man auch, dass an diesem Feiertag sich auch ein bisschen die Christenheit spaltet. Weihnachten und Ostern sind so alle in der Kirche, da kommt die Familie und da geht man und feiert. Damit kann jeder was irgendwie anfangen, aber mit Pfingsten, das merkt man auch, wenn man fragt die Leute, was ist am Pfingsten eigentlich los? Was feiert man da als Christenheit? Ein sehr, sehr wichtiges Fest. Ohne dieses Fest wären wir nicht hier. Und ich habe den Eindruck, Pfingsten spaltet die Christenheit in die Traditionschristen und die Glaubenschristen. Die Traditionschristen, das sind die Weihnachts- und Osterchristen, und die es dabei belassen. Sie wissen, dass es einen Gott gibt, dass er gekommen ist. Sie wissen, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Aber den Durchbruch zum Heiligen Geist haben sie nicht geschafft. Sie erinnern sich daran und sie hoffen, dass es irgendwie mal reicht. Und ich habe mich an letzten Sonntag auch erinnert, als wir da draußen waren und auch diese Aussendung hatten von euch. Ich dachte, Mensch, es ist gut, dass wir den Heiligen Geist haben, gerade für solche Situationen im Leben. Für solche Entscheidungen steht kein Bibelvers da. Also ich lese mal nach und da steht es, das und das habe ich zum Du und dann mache ich das an. Genau für solche Situationen hat uns der Herr Jesus den Geist zurückgelassen, den Tröster. Hat er den Jüngern den zurückgelassen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, ich möchte mal ganz kurz einen Vers nur lesen, wie das ganz praktisch sein konnte. Der Apostel Paulus, der stand vor Entscheidungen, der wollte noch Gemeinden besuchen und da kam der Geist Gottes und gesagt, mach was anders. In Kapitel 16, Vers 9, da steht, und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein mazedonischer Mann, der stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das war die Botschaft Gottes im Heiligen Geist. In dem Vers davor steht, als sie nach Phrygien und das Gebiet des Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in Asia zu verkünden. Und so erscheint ihm der Herr und sagt ihm, stopp, ich möchte nicht, dass du da weitermachst, wo du gerade bist, sondern ich möchte dich nehmen, an eine andere Stelle schicken und dort sollst du für mich arbeiten. Ähnlich auch beim Abraham. Ja. Und so ist der Heilige Geist auch für uns heute ganz, ganz praktisch. Und ich möchte dazu mit uns eine Begebenheit lesen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Ruth. Da ging es auch um eine Entscheidung. Ich sage euch, wie auch dazu kam, auf diese Begebenheit nachzudenken. Das Buch Ruth, Kapitel 1. Und ich werde erst einmal die Verse 1 bis 5 lesen, denn zum ganzen Kapitel kommen wir heute nicht mehr. Da steht, und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech, der Name seiner Frau war Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion, sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naomis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch die beiden Machlon und Kilion, so dass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Also sehen wir auch eine Entscheidung von einem Mann, der auch eine Entscheidung für seine ganze Familie traf, wegzugehen. Wir haben den Paulus das Beispiel gesehen auf der einen Seite, der sich durch den Geist Gottes da hat leiten lassen. Nun muss man den Alttestamentlichen wirklich zugestehen, die hatten dieses Privileg nicht, dass sie den Geist Gottes in sich wohnen hatten. Wir lesen im Alten Testament immer, dass der Geist Gottes temporär auf sie kam und er wich dann auch. Lesen wir gerade beim Saul, er war Gesalbter Gottes und dann lesen wir durch seinen Ungehorsam und dann wich der Geist Gottes von ihm. Und ein böser Geist beseelte ihn. Also das muss man ihnen zugute halten. Aber trotzdem, sie waren auserwähltes Volk Gottes und die in einer sehr, würde ich sagen, biblisch prominenten Stadt wohnte dieser Elimelech. Bethlehem, in einem sehr bedeutenden Stamm Juda. Und auch er trifft eine Entscheidung. Ich kam so auf die Idee, in diesen Tagen, da bei der Zoe in der Klasse, da ist eine Familie, die will auch ausreisen. Ich kenne die Motive nicht. Und jetzt macht mal ein Bild, sie sollen wegziehen. Und man hört auch von vielen Christen, die wollen alle ausreisen. Sie haben Angst vor der Regierung. Da gibt es so gewisse Orte, wo man gerne hinreist. Ist es falsch? Das kann ich nicht beantworten. Das muss jeder für sich beantworten. Deswegen haben wir den Heiligen Geist. Und da müssen wir ihn fragen. Ist das richtig? Ist das falsch? Und ein Stück weit habe ich mir auch bei diesem Elimelech die Frage gestellt, hey, ist das jetzt falsch, was der gemacht hat? Der wollte doch seine Familie beschützen. Das waren mit Sicherheit ganz, ganz lautere und gute Motive, die dieser Mann hatte. Der wollte nicht sagen, okay, ich habe keine Lust mehr, was weiß ich, das ist mir alles zu viel hier, ich mag nicht mehr, sondern der hatte ein echtes Problem. Der war verantwortlich für seine Familie, da war eine Hungersnot. Das heißt, dem ist es existenziell an die Nieren gegangen. Und ich kann mich an meine Mutter erinnern, dass sie sagte mal, also ich habe zu meinem Gott immer gebetet, dass ich zu meinen Kindern nicht sagen muss, eines Tages, ich kann dir nichts zum Essen geben. Das wäre für mich ganz, ganz schlimm. Das würde mir das Herz zerreißen. Das Gebet ist ihr erhört worden. Aber jetzt müssen wir überlegen, der Elimelech war in so einer Situation. Hungersnot. Vielleicht musste es auch nicht so machen. Wir wissen es nicht, die genauen Umstände. Es wird relativ schnell erzählt. Und er war auch nicht einer, der in Bethlehem einfach so gewohnt hat. Sondern wir lesen nachher, er war ein Ephratiter. Das ist die Bezeichnung von Bethlehem von früher. Das heißt, er war ein Ansässiger, einer, der wirklich aus Bethlehem war. Der dort seine Familie hatte. Lesen wir auch nachher, als die Naomi zurückkommt. Die kennen sie alle. Sie hatte auch ihre Anverwandtschaft dort. Alle. Also sie war dort verwurzelt. Also mit Sicherheit auch keine einfache Entscheidung zu sagen, aus meinem vertrauten Umfeld. Und damals war es nochmal anders. Das war nicht so, dass man Sicherheiten hatte und Versicherungen hier und Versicherungen da. Sondern man war auf die Anverwandtschaft ein Stück weit auch angewiesen. Vielleicht hat sich Elimelech auch gedacht, naja, ich habe 2 starke Söhne. Ist doch gut. Die Nachkommenschaft und alles ist gesichert. Wenn es beim einen nicht klappt, dann wenigstens beim anderen. Also es war damals so, dass der Name auch weitergetragen wird, aber auch, dass die Altersvorsorge geregelt ist. Und es gehen natürlich solche Gedanken durch den Kopf und die sind legitim. Da muss man sich auch Gedanken drüber machen. Das ist ja nicht alles falsch. Aber es wird dann falsch, wenn wir Gott nicht fragen. Wenn wir nicht fragen, Gott, was willst du eigentlich, dass ich tun soll? Wo willst du, dass ich hingehen soll? Und ehrlich gesagt, Ich war auch kurz davor, ich habe meiner Frau auch gesagt, ich sagte, hey, am besten einfach nur hier weg. Das reicht, ich kann nicht mehr, das zermürbt mich, das macht mich fertig. Und der Gedanke kommt in mir tatsächlich auf. Und ich hätte auch gar kein Problem damit, ich bin hier nicht verwurzelt nirgends. Also ich bin ja schon ein paar Mal entwurzelt worden in dieser Zeit. Also bin in Rumänien geboren, habe in Franken gelebt, bin dann hergezogen. Also das heißt, das ist für mich jetzt nichts Großes, meine Familie zu packen und gehen, von meinem Emotionalen her. Das ist eigentlich, trotzdem muss ich mich fragen, Gott, wo willst du mich haben? Ist es jetzt dran zu gehen? Oder ist es dran zu bleiben? Ist es dran, einfach unter diesem Druck auch mal lernen, auszuhalten? Der Jakobus beschreibt es, dass wenn die Versuchung kommt, dass man da sich an seinen Glauben bewährt. Jakobus 1, ganz deutlich. Ohne Druck gibt es keine Bewährung, gibt es auch kein Wachstum des Glaubens. Es muss Druck geben in einem Glaubensleben. Das kennen wir auch bei Pflanzen, die brauchen auch mal Schlechtwetter. Sonst wachsen sie zu üppig und dann beim ersten Sturm fallen sie um. Es muss Druck geben, es muss auch mal schlechtes Wetter geben. Und das haben wir. Und ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich möchte niemanden verurteilen, der auch solche Gedanken hegt. Also wie gesagt, mir ist es auch passiert. Und meine Emotionen sind auch mit mir manchmal ein bisschen durchgegangen, obwohl ich eigentlich nicht so der emotionale Typ bin, auch von Emotionsausbrüchen nicht der Typ dazu bin. Und trotzdem hat es mich belastet. Also wie gesagt, das soll keine Verurteilung sein, sondern es soll wirklich, wir sollen auch solche Fragen zulassen. Nur ist die Frage, wie gehe ich damit um am Schluss? Treffe ich eine Entscheidung für mich, für meine komplette Familie? Einfach nur, weil ich dem Druck nachgeben will, um den Druck loszuwerden? Oder denke ich, ich werde ihn los und kriege dann einen anderen Druck? Ich weiß es nicht, wie es sein wird. Aber ich möchte weder sagen, es ist richtig zu gehen, noch zu bleiben, sondern jeder individuell für sich muss entscheiden, das ist mein Weg mit meinem Herrn. Denn deswegen haben wir den Heiligen Geist bekommen. Das ist das Wunderbare. Der Apostel Paulus, da haben wir gesehen, der hat eine individuelle Führung gehabt. Keiner konnte ihm sagen, Paulus, so und so musst du das machen. Das steht so geschrieben. Und keiner kann euch sagen, wo ihr hingehen sollt und was ihr da genau machen sollt. Ihr geht im Auftrag des Herrn. Ihr habt euch führen lassen. Ihr habt es erwogen im Gebet. Das ist super. Und das ist ein guter Weg. Und das freut mich sehr. Nicht irgendwie die Flucht antreten und sagen, boah, hauptsächlich, ich habe ein bequemeres Leben. Ich denke, ich habe es einmal erzählt, das ging damals um Kinder bekommen, als meine Mutter jung war. Da haben wir ja im Kommunismus gelebt in Rumänien. Ich bin in den 70er Jahren geboren, habe eine Frau, die kam aus Bukarest, eine etwas Dame, und hat sie ihr gesagt, sie findet es unverantwortlich, wie sie in dieser Zeit Kinder kriegen kann. Also man sieht auch da, dass schon damals über die Zeit schlecht gedacht wurde, dass man gedacht hat, boah, wie kann man nur, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Hoffnung, es ist irgendwie alles vorbei, es ist irgendwie nicht mehr, wie es früher war, es kommt auch nicht mehr so. Und es ist Gott sei Dank so, es kommt anders. Und gerade wir als Christen sollten doch eigentlich nicht so in der Vergangenheit verhaften bleiben. Wir sind Menschen der Zukunft. Wir warten auf das Zukünftige, nicht auf die Vergangenheit, das, was war. Wir sind so gerne in dieser Sicherheit drinnen und möchten uns gerne drinnen festhalten. Und wenn sich was verändert, dann fangen wir es wackeln an. Und ich denke, in Deutschland war es ja so. Wir haben sehr viele Sicherheiten genossen, menschliche Sicherheit, und haben uns nicht großartig Gedanken machen müssen, dass Gott uns auch mal in einem Sturm festhält. Sondern haben uns einfach darauf verlassen können. Das soziale System hat immer aufgefangen, es hat immer alles funktioniert. Man hat alles gehabt. Man hat zwar gesagt, ja, Gott bewahrt uns und Gott gibt uns alles, aber eigentlich ist alles so von allein gelaufen. Und vielleicht ist es auch ganz gut, auch für mich, dass ich mal durchgerüttelt werde und sage, ja, auch hier kann es mal komisch werden. Es sind auch hier Menschen am Werk. Und der Teufel ist auch am Werk. Ja, wir sind auf der Erde. Auch wenn es christliches Abendland heißt, aber es ist Mitternacht christlich betrachtet. Und deshalb brauchen wir auch Inlandsmission. Es ist sehr finster geworden. Ja, übrigens als Einschub, als ich das Buch Ruth so anfing und zu lesen, und ich wollte heute das ganze Kapitel lesen, habe ich mir mal aus meiner Studienbibel mal die Einleitung vorgelesen. Und da sieht man auch, dass sich auch schlaue Menschen mit diesem Buch beschäftigt haben. Einer war der Goethe. Und der Schreiber, der diese Einleitung gemacht hat, der schreibt es so, der hat tatsächlich sich mit der Bibel beschäftigt, dieser große Dichter. Und da steht, Goethe bezeichnete diese anonyme, aber dieses unübertroffene Stück Literatur als das reizendste, vollständige Werk dieser Größenordnung. Was die Venus für die Bildhauerei ist und die Mona Lisa für die Malerei, ist das Buch Ruth für die Literatur. Hat er wohl mal gesagt? Und das Buch Ruth, auch wie wir jetzt diese Gedanken sehen, hat uns sehr viel zu sagen. Leider hat dieser Mann sich auch mit der anderen Seite beschäftigt. Das kennen wir aus seinem größten Werk, den Faust. Mit dem Mephistopheles hat er sich auch wahrscheinlich noch mehr auseinandergesetzt. Hat mich fasziniert, dass er trotzdem die Bibel gelesen hat oder dass er sich damit beschäftigt hat. Aber er hat die falsche Entscheidung getroffen. Er ist falsch abgebogen. Umso mehr haben wir, die wir den Geist Gottes haben, das Vorrecht, unsere Entscheidung mit Gott zu treffen. Und dieses Buch Ruth, das zeigt uns eindrücklich auch für diesen Elimelech. Überleg dir deine Entscheidung gut. Er hat die Entscheidung hier für noch weitere drei Personen. Und ich denke, bei aller Rechtfertigung hat er am Schluss dann wahrscheinlich die falsche getroffen, wenn wir sehen, was kommt. Wir sehen dann im weiteren Verlauf, dass Gott eingreift oder dass es so kommt, dass der Elimelech stirbt. Die beiden Söhne, die sind in Moab. Moab ist auf deiner Seite des Toten Meeres. Also sie haben mal über den Jordan müssen. Ich glaube, durchs Tote Meer sind sie nicht durch. Und da in Moab, natürlich, da gibt es auch Menschen, da gibt es auch ein Leben, ganz klar. Und wir sehen, Gott muss eingreifen. Und er bringt alles wieder ins Lot. Und er macht auch aus dieser Situation einen Segen. Dazu möchte ich aber jetzt nicht mehr sagen, sondern wir können als Menschen schon auch mal Entscheidungen treffen. Und wir können auch falsch liegen. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, dass Gott dann auch den Elimelech wegnehmen musste, um eben seinen Segen über diese Familie noch zu bringen. Die Naomi hat ihre Aufgabe erfüllt. Die hat praktisch war treu ihrem Mann und ist ihm mit ihm gefolgt, hat ihren Aufgaben entsprochen als ihre Frau. Auch die Kinder sind da mitgegangen. Wir lesen da nicht, dass es irgendwie kein Einverständnis gab oder so. Aber Gott musste diese Männer alle wegnehmen. Er musste die Sicherheit, die irdische Sicherheit komplett entziehen. Und jetzt erlebt die Naomi einen noch größeren Druck. Jetzt ist sie nicht einmal mal im Vaterland, sie ist ganz fremd. Gut, sie hat vielleicht noch eine angeheiratete Verwandtschaft durch die zwei Söhne und durch die zwei Schwiegertöchter, die Orpa und die Ruth. Aber die Sicherheit ist komplett weg. Noch schlimmer. Da ist kein Freund, da ist kein Familienangehöriger, der noch irgendwie was einspringen könnte. Nichts mehr. Und das ist auch Liebe Gottes. Und wir sehen auch hier, dass die Naomi auch in dieser Situation eigentlich die richtige Entscheidung trifft. Zurück. Zurück zu meinem Volk. Nicht als Einzelkämpfer irgendwo irgendwas bewirken wollen und zu denken, ich mache alles gut, sondern das ist doch wichtig, auch für uns als Botschaft, dass wir als Gemeinde zusammenhalten. Auch in Notsituationen. Es waren ja auch in Bethlehem Menschen, die haben auch überlebt. Natürlich hat die Hungersnot auch einige erwischt, ja. Aber gemeinsam übersteht man solche Dinge besser. Ich möchte auch noch eine Anwendung machen, auch gerade auf die aktuelle Situation, die wir hatten mit Corona. Es hat sich jetzt ein bisschen entspannt. Und ich sage es zur Schande vieler Christen. Es hat vieles gezeigt, wo Christen eigentlich das nicht waren. Sie waren keine Heimat mehr für alle. Sie haben Charaktere geoffenbart, die furchtbar waren. Menschen, die fromm gesprochen haben und gottlos gehandelt haben. Es ist grausig gewesen, wie lieblos in dieser Zeit miteinander umgegangen wurde. Wenn man in die Christenheit, vor allem in die Gemeinden auch reinguckt, also da möchte ich gar nicht in die Kirchen reingucken. Ich glaube, die waren noch, haben ihre Regeln gemacht und fertig. Aber gerade in den Gemeinden, da hat es brutale Lieblosigkeit gegeben. Und da merken wir auch unter Druck, sind wir als Geschwister wirklich, auch in solchen Situationen, wo wir nicht einer Meinung sind, schaffen wir es dann, ein Ort zu sein, wo man einander hilft, egal ob der andere genauso denkt wie ich. Ist so wurscht. Es ist ja keine Irrlehre. Es ist ja nicht so, dass man sagt, der ist jetzt vom Glauben abgekommen oder der ist ja ganz komisch, sondern das ist eine andere Auffassung der Dinge. Haben wir diese Liebe noch zueinander? Sind wir noch dieser Ort, der uns gegenseitig stützt? Ist die Gemeinde noch ein Zuhause? Oder sind wir, kommen wir am Sonntag als Gemeinde zusammen und jeder ist Einzelkämpfer? Privat. Und das wäre schade. Das wäre wirklich schade. Insofern bin ich sehr dankbar. Auch bei uns gab es Spannungen in der Gemeinde, muss ich sagen. Es gibt unterschiedliche Meinungen und das ist in Ordnung. Spannungen sind da. Es ist die Frage, wie man damit umgeht dann. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar. Ich habe dafür sehr viel gebetet, dass der Herr Frieden uns erhält in unserer Gemeinde. Es ist so wichtig, liebe Geschwister. Und auch die Naomi, die besinnt sich hier und sagt, ich möchte wieder zurück zu meinem Haus. Ich weiß, dort ist es gut. Wo soll ich sonst hin? Ich habe nichts. Ich will wieder dorthin, diese Entscheidung. Aber davor sind die Männer gestorben. Davor ist die ganze Sicherheit weggebrochen. Und ich denke, auch diese Situation mit Corona und mit dieser ganzen, ich weiß nicht, was noch kommt, mit dem Krieg und mit allem, was wir so haben, es wird Nöte geben auf dieser Erde. Und wir haben nicht die Verheißung, dass es noch besser wird. Ganz im Gegenteil. Es wird auch immer gottloser in der Gesellschaft. Was erwarten wir eigentlich dann? Und insofern wünsche ich mir auch, dass wir als Gemeinde uns da nicht mitreißen lassen und uns zerreißen lassen, sondern dass wir zusammenfinden. Dass wir einander unterstützen, dass wir füreinander da sind und vor allem, dass wir uns in Liebe annehmen. Auch wenn wir unterschiedlich sind, unterschiedlich mal denken. Also wirklich, wenn ich sage unterschiedlich denken, meine ich nicht Irrlehre, sondern ich meine in solchen alltäglichen Sachen, die nicht die Lehre betreffen, nicht die Grundsätze des Glaubens betreffen. Dass man in Liebe einander begegnen kann und sich nicht mitreißen lässt von diesen ganzen Feindseligkeiten, die da gesät werden. Weil die Naomi auch auf schmerzliche Weise erfahren musste und durfte, ja, ich brauche diesen Rückhalt. Ich brauche ihn. Alleine komme ich nicht weiter. Als Jugendlicher hatte ich mal so eine Frustrationserfahrung in der Gemeinde. Das war ein bisschen schwierig, als ich jugendlich war. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, weißt du was, ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Es gab irgendwelche Sachen in der Gemeinde, die ich gesagt habe, das ist doch irgendwie komisch. Da kann ich gleich daheim bleiben und meine Andacht lesen, da habe ich mehr davon. Ganz ehrlich. Dann hat meine Mutter gesagt, ja, okay, kannst du machen. Aber denk gut drüber nach. Also es ist nicht gut, wenn du das machst. Dann sind wir das Beispiel mit der Kohle gesagt. Er hat gesagt, wenn du eine Kohle Feuer lässt, dann brennt sie bis zum Schluss. Wenn du sie rausnimmst, erlischt sie. Deshalb sollten die Kohlen beieinander bleiben, wenn sie brennen. Und das ist mir damals geblieben und ich bin dann auch in die Gemeinde weitergegangen. Auch wenn es manchmal echt frustrierend war. Es ging um meinen Bruder, der ein bisschen frustrierend war, wenn man ihn zuhören musste. Und als Jugendlicher ist mir da die Geduld auch mal ausgegangen, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Aber gut, gibt es immer. Und so hat mir meine Mutter gesagt, doch, das ist auch ein Lernprozess, da lernst du auch mal Geduld zu haben, auch mit solchen Brüdern. Ist nicht einfach. Sage ich auch, damals hatte ich meine Schwierigkeiten. Aber Gott möchte uns weiterbringen. Gott möchte uns zu einer Einheit und wir, so wie es im Neuen Testament auch heißt, dass wir die Einheit in einem Geist sind, um zurückzukommen auf Pfingsten, so möchte er, dass wir zusammenhalten und nicht denken, boah, so jetzt kommt Druck, jetzt hau ich ab, jetzt ist mir alles wurscht, sondern dass wir lernen, gemeinsam unter dem Druck auszuhalten und gemeinsam zu wachsen im Glauben. Und wem der Herr dann den Weg weist und sagt, geh, ich möchte dich anderswo gebrauchen, wie einem Paulus, wie einem Abraham, wie auch euch, die sollten gehen. Die haben einen absoluten Auftrag von Gott und da gibt es gar nichts zu sagen. Aber bei solchen Entscheidungen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Herrn fragen, dass der Geist Gottes da im Spiel ist. Und dass er uns da führt. Und dafür brauchen wir den. Ganz, ganz praktisch. Und ich möchte ja, jeden ermutigen, bleibt dran, bleibt in der Gemeinschaft dessen, weil es steht auch geschrieben, man kann diesen Geist auch dämpfen. Man kann immer gegen den Geist arbeiten. Das geht, auch als Christ. Und irgendwann man hört man nicht mehr. Dann ist er weg. Wenn du dich nicht mit ihm beschäftigst, mit dem Herrn, wenn du nicht mehr die Bibel liest, wenn du sagst, jo, ich weiß zwar, was richtig ist in der Bibel, aber ist mir wurscht, ich mache es anders. Das sind so die praktischen Dinge, die einfachen Dinge, wo du sagst einfach, ja, ich weiß, ich habe einen Geist Gottes, ich weiß auch, was richtig ist, ist alles gut. Schlägt mir auch sein Gewissen ein bisschen tot. Und irgendwann wird der Geist Gottes immer leiser. Und irgendwann hörst du ihn kaum noch oder gar nicht mehr. Und da muss dann Gott auch mal massiv in dein Leben eingreifen. Denn eins sage ich dir, wenn du ein Kind Gottes bist, wird er dich so lang züchtigen, bis du wieder zurechtkommst. Weil du sein Kind bist. Gott erzieht seine Kinder. Er wird sie nicht lassen. Er wird sie nicht verstoßen. Er wird sie erziehen. Und das tut er, das hat er garantiert. Ich möchte jedem wünschen, dass er doch die sanfte Variante wählt. Und Gott fragt und mit ihm geht in Gemeinschaft, sodass er ja das Leben gelingt. Damit möchte ich auch schließen und ja, möchte jedem wünschen, auch im Hinblick auf Pfingsten, lasst euch wirklich in der Gemeinschaft des Herrn führen. Es ist wichtiger denn je. Und gerade deswegen, dass wir uns unterscheiden von denen, die einfach nur die christliche Tradition leben, sondern diesen lebendigen Glauben leben. Den lebendigen Glauben, den der Jesus schenkt. Der Herr möge uns Gnade dazu schenken. Amen.